Liebe Brüder, bevor es losgeht, möchte ich liebe Grüße loswerden von unserem Bruder Josef Ahatz. Also viele von euch haben schon gefragt, was mit ihm ist, wo er denn sei. Josef ging es nicht gut das letzte Jahr und es geht ihm auch gesundheitlich nicht gut, sodass er einfach nicht mehr kommen kann auf die Männerfreizeiten. Das heißt, er wird auch künftig nicht mehr da sein. Er lässt aber alle ganz, ganz herzlich grüßen. Er hat mir selber nochmal den Auftrag gegeben, euch zu grüßen. Und er sagt auch, nach 45 Jahren Männerfreizeit, ja, ist das jetzt einfach für ihn erledigt. Es müssen auch Jüngere nachkommen. Und wir sind ja auch dabei, eine Karte zu schreiben. Also da könnt ihr dann eure Grüße draufschreiben. Ja. Macht es bitte. Es bedeutet ihm, glaube ich, sehr viel. Gut, zu uns heute Abend zuerst kurze Vorstellung. Aber ich möchte eins noch loswerden. Der Holger hat es gesagt, wir sind keine Anfänger mehr. Das stimmt, ja. Wir sind aber auch keine Vollender, noch nicht. Ja. Und das müssen wir wissen. Wir sind auf dem Weg in die Ewigkeit. Ist uns das bewusst? Wir alle, die wir hier sitzen. Ja. Für mich ist es jetzt auch schon das 22. Jahr, dass ich in die Gesichter schauen darf. Und es ist erstaunlich. Ich freue mich, es ist eine Ermutigung für mich. Es kommen junge Brüder nach. Ich habe einige neue gesehen und angefangen, die kennenzulernen. Und es ist mir eine große Freude. Andererseits sieht man auch viele alte Gesichter von bewährten Brüdern, ja, die seit vielen Jahrzehnten kommen. Auch das ist eine Ermutigung. Ja. Und ich bin Gott so dankbar, hier sein zu dürfen und das erleben zu dürfen und euch in die Gesichter schauen zu dürfen, weil es verbindet. Und ich weiß, wir alle sind unterwegs auf dem Weg in die Ewigkeit. Und das Thema heute hat damit zu tun, wir brauchen Kraft, um diesen Weg zu gehen. Und wollen uns damit beschäftigen, wie die Zusammenhänge sind. Ja, liegt es an der Kraft, die fehlt, oder liegt es vielleicht an uns, dass wir manchmal nicht vorankommen? Lasst euch überraschen. Ich denke, es ist gut, wenn wir uns mal kurz vorstellen, der Elmar und ich. Das war so meine Idee, denn viele von euch kennen uns überhaupt nicht oder nicht so gut und deswegen ein paar Worte vielleicht zu uns am Anfang. Also das bin ich. Und ja, ich bin 50 Jahre alt. Wie gesagt, ich kam mit 27 zum Glauben an den Herrn. Das ist ein Privileg, sehe ich heute so ganz klar. Es ist ein großes Privileg, dem Herrn nachfolgen zu dürfen. Und ich bin mit der Silvia verheiratet, manche kennen sie, seit 23 Jahren. Wir haben zwei Söhne, 12 und 15 Jahre alt. Ich bin derzeit gut beschäftigt mit der Erziehung unserer Söhne. Das ist wirklich eine herausfordernde, spannende Aufgabe, die einen wirklich ausfüllt, ja, in der Freizeit, die noch bleibt, wenn man bei dem Beruf abzieht, die berufliche Zeit und auch die Zeit in der Gemeinde, die man tätig ist. Ja. Beruflich, ein paar Worte dazu, ich bin Ingenieur für Elektrotechnik und verdiene momentan mein Geld als Vertriebsteamleiter, leite ein siebenköpfiges Team. Bin für ungefähr 12 Kunden zuständig, für einen Umsatz für einen jährlichen von 12 Millionen Euro. Das ist auch eine sehr herausfordernde, spannende Aufgabe. Aber mich erfüllt am meisten die Arbeit in der Gemeinde. Also ich wurde vor 8 Jahren als einer von mehreren Diakonen eingesetzt in der Gemeinde in Augsburg. Und ich muss sagen, ich liebe die Gemeinde des Herrn, ich liebe die Geschwister. Und ich behaupte mal, ohne Liebe kann man diesen Dienst nicht tun. Dann wird man ausbrennen, ja, früher, später. Und das ist die Voraussetzung, um tätig zu sein auf Dauer. Ja. Das ist etwas, was Gott angelegt hat, was nicht in ein paar Jahren erledigt ist, sondern was ein Leben lang, ein Prozess, der ein Leben lang stattfindet. So viel zu meiner Person. Vielleicht nur noch kurz was zu meinen Hobbys. Ich spiele Klavier. Mache Sport und habe auch Freude dran, kaputte alte Sachen zu reparieren. Bitte schickt aber nichts nach Hause. Ich finde, es ist wichtig, dass man sich kennt, dass man seine Gaben kennt, ja, und dass man einfach weiß, mit wem man es zu tun hat. Deswegen ein paar einführende Worte. Das darf ich ihn immer bitten, dass er auch was über sich sagt.
Ja, ihr kennt mich vom Namen her, Elmar. Ich bin mit Annette verheiratet, habe zwei Söhne, die wir damals adoptiert hatten, die mittlerweile schon 47 und 42 sind. Lauter sprechen, okay, ich versuche es. 42 Jahre alt sind und ich wohne in der Nähe von Augsburg. Ich bin natürlich, was heißt natürlich, ich bin jetzt mittlerweile in Rente und war in meiner aktiven Laufbahn oder Berufslaufbahn Bankkaufmann zu einer Zeit, wo der Beruf noch ehrenwert war. Zur Gemeinde hatte ich schon sehr früh einen Kontakt. Ich erinnere mich noch sehr genau, ich habe immer noch das Bild vor Augen. Ich musste mal in der ersten Klasse Volksschule, das ist also die erste Schulklasse, wenn man überhaupt in die Schule kommt, neben dem Klaus Müller stehen. Und Klaus Müller hat mich dann eingeladen zu Kinderstunden, die der Heinz Müller und die Ruth Müller gehalten haben. Ich denke noch sehr gerne an diese Zeit zurück, da erzähle ich heute noch davon. Wir hatten Zeltlager in Hurlach, das ist in der Nähe von Augsburg am Lech. Es waren wunderschöne Zeiten. Und als ich 18 wurde, hatte ich mich dann zum Herrn bekehrt. Wir waren zwar ungefähr bis 14 Jahren waren wir in der Jugendgruppe beim Heinz Müller. Dann hatte ich eine Auszeit in Anführungszeichen von 4 Jahren. Und durch einen Vortrag, den ich mal gehört habe, bin ich wieder auf den Glauben zurückgekommen. Und seit dieser Zeit bin ich dann Christ. Und jetzt möchte ich an den Nico weitergeben.
Kuh der Kraft. Worum geht es bei diesem Thema? Worum geht es heute Abend? Das Thema, das das Organisationsteam gestellt haben, klingt spannend. Ja, Kuh der Kraft, wo ist unsere Quelle der Kraft? Und vor allem ist es kein Thema, das theoretisch oder theologisch abzuhandeln ist. Dieses Thema hat sehr viel mit Lebenserfahrung zu tun. Unser Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Und es ist nie glatt. Ihr wisst es selber. Jeder von euch, wenn ihr euer Leben rückblickend anschaut, es läuft immer anders als geplant. Oder gibt es jemand von euch, der sagt, bei mir lief alles genau so, wie ich das erwartet habe. Also ich war immer wieder überrascht. Es gibt Probleme, es gibt Hindernisse. Selbst wenn die ausbleiben, dann stellt das Leben einfach Anforderungen an uns, denen wir gerecht werden müssen. Ja, das fängt in der Schule schon an und es geht weiter im Beruf. Ständig Anforderungen, jemand, der etwas von uns will. Ja, und für diese Anforderungen, um die bewältigen zu können, brauchen wir Kraft. Und dann ist ja noch ein Unterschied, ob wir jung oder alt sind, ob wir starke oder schwache Menschen sind. Also wir alle haben unsere Stärken und Schwächen. Ja, wir wissen das, sie sind unterschiedlich ausgeprägt. Aber alle haben wir eins gemeinsam, wir brauchen Kraft. Kraft, um die Anforderungen des Alltags zu bewältigen. Und heute Abend wollen wir uns eben mit der Frage auseinandersetzen, erstens, woher nehmen wir die Kraft überhaupt, um dienen zu können? Denn das ist ja die Grundvoraussetzung, ohne Kraft kann ich überhaupt nichts tun. Woher nehmen wir die Kraft? Wie schaffen wir es durchzuhalten? Und vor allem, warum gelingt es nicht immer, dass wir bestimmte Aufgaben zu Ende bringen, dass wir Dinge umsetzen können? Warum? Woran liegt das? Also wir wollen uns mit Ursachen auseinandersetzen und dann auch noch Lösungsansätze aufzeigen. Ich sage bewusst Lösungsansätze, damit ihr versteht, es gibt kein Patentrezept, es gibt nicht die Lösung. Ja. Elmar und ich haben uns Gedanken gemacht und wir haben auch gesagt, bei jedem verläuft das Leben anders und keiner von uns hat die goldene Regel oder das Patentrezept. Kuh, der Anfangsbuchstabe für Quelle, ein Sinnbild für Kraft, für Energie, ja, für ewiges Leben. Wer Zugang zur Quelle hat, der verfügt mehr oder weniger über unbegrenzte Kraftreserven. Und wer von uns wünscht sich das nicht? Bevor wir uns mit den Problemen auseinandersetzen und auch mit den Lösungsansätzen, wollen wir verstehen, was ist denn die Kraftquelle und wie sieht der Zugang aus zu dieser Kraftquelle?
Als ich den Vortrag gestern von Keith oder die Einleitung von Keith gestern gehört hatte und auch die Vorträge heute früh, dachte ich, auweia, ich kann ein gutes Teil von meinem Vortrag wieder rausnehmen, weil das wurde alles schon besprochen. Aber vielleicht habe ich einen anderen Blickwinkel drauf und so werde ich es dann trotzdem abhalten. Als Christen wissen wir, dass Gott die Kraftquelle für uns ist. Aber woher kommt diese Kraft? Was bedeutet sie? Gehen wir mal in Gedanken auf den Ursprung unserer Erde zurück. Wer den Schöpfungsbericht liest, liest es sich wie ein Protokoll, dass in 7 Tagen die Erde entstanden ist. Denken wir an das Universum, wie das entstanden ist. Die Erde, wie schön sie gestaltet wurde. Die darauf lebenden Tiere und die Menschen. Wenn man da vor jedem Punkt mal innehält und betrachtet, was Gott da geschaffen hat, ist gewaltig und da steckt eine Riesenkraft dahinter. Es kann also nur die Kraft Gottes bewirken. Wir kennen sowohl physische als auch psychische Kraft. Und ich möchte zunächst mal mit der physischen beginnen und das anhand von ein paar Beispielen erwähnen. Denken wir nur an die Pflanzen, an die Kraft der Pflanzen. Wenn Menschen ein Mauerwerk errichtet haben oder auch eine Straße errichtet haben und sich im Laufe der Zeit nichts tut, dann sammelt sich Erde und Grassamen dahinter und dann schafft es die Pflanze, ein Mauerwerk zu durchdringen, eine Betondecke hochzuheben. Es ist eine irre Kraft, die dahinter steckt. Oder auch im Großen. Denken wir an die Kraft der Sonne, die ständig da ist, diese Kraft. Aber wenn wir sie nicht immer sehen, weil es Nacht wird und wir der Sonne abgewandt sind, die Kraft ist immer da. Und wir können sie auch anzapfen, wie wir es heutzutage bei der Stromgewinnung sehen. Denken wir an die Kraft des Wassers, die so gewaltig ist. Und leider müssen das ein paar Menschen feststellen, dass Katastrophen dadurch entstehen können, dass ihre Häuser weggerissen werden, wenn es unkontrolliert vom Berg ins Tal runterfließt. Heute Morgen hat David Harian gebetet und festgestellt, dass wir haben ja ein Gewitter in der Früh gehabt, dass im Blitz und Donner auch eine irre Kraft ist. Wir müssen uns nur vorstellen, was da für Energie losgeht. Gott ist auch der Herrscher und Beherrscher der psychischen Kraft, wie wir sie auch im Umgang mit den unsichtbaren geistigen Mächten sehen. Denken wir zum Beispiel an das Ereignis mit Mose, als er die Freigabe Israels erbeten wollte. Und als er da einmal beim Pharao war, dann hat sich der Stab Aarons in eine Schlange verwandelt. Aber auch die Zauberer und Mächtigen, die beim Pharao waren, konnten das scheinbar auch tun. Aber Gott war dann letztendlich der Herrscher. Er hat dann die Schlange des Pharaos dann besiegt. Gott hat auch die Kraft, bestehende Naturgesetze kurzfristig außer Kraft zu setzen. Ich denke jetzt einmal an das Ereignis von Gideon, als er gegen die Midianiter kämpfen sollte, hat er gebeten, Gott, gib mir bitte ein Zeichen. und hat ein Stück Wolle genommen und gesagt, lieber Gott, wenn es wirklich machen soll, dann soll dieses Stück Wolle über Nacht nass sein und die Umgebung trocken. Und so war das dann auch. Und scheinbar hat er es immer noch nicht geglaubt, sagte, mach es bitte am nächsten Tag umgekehrt, dass die Wolle trocken ist und die Umgebung nass. Und Gott hat es dann auch gemacht und so war das dann auch. Ich möchte dann weitere Beispiele aus dem Alten Testament sagen oder erzählen, wie zum Beispiel Simson, der mit einer gewaltigen Kraft von Gott ausgestattet wurde, der gegen einen Löwen kämpfte oder gegen 1000 Menschen mit einem Kinnbackenknochen eines Esels. Das ist eine irre Kraft, wenn man die betrachtet, sagenhaft. Aber Gott hatte eben ihn so ausgestattet. Dann hat heute Morgen auch schon der Carsten über den David gesprochen. Den habe ich auch hier mit drin. Wie er im Kampf gegen Goliath, also wenn ich dieses Ereignis immer lese in der Bibel, dann könnte ich fast weinen, dieses Vertrauen, das der David in Gott hatte und sagte, was soll ich? Ich kämpfe mit der Kraft Gottes und werde ihn besiegen. Dieses Vertrauen in Gott und dieses Zutrauen, das er hatte, das ist sagenhaft. Oder auch beim Daniel, der in die Löwengrube geschickt wurde. Normalerweise, und so hatten es ja auch der König und die Fürsten erwartet, dass die Löwen ihn vernichten würden. Aber Gott hatte eben die Kraft, auch die Emotionen der Tiere zu beeinflussen, sodass sie ihm nichts antun konnten. Im Neuen Testament haben wir auch viele Beispiele. Ich denke jetzt da zum Beispiel an die Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis. 4 Soldaten bewachten ihn im Gefängnis. Und dann lesen wir, die Gemeinde hat für Petrus gebetet. Und dann sehen wir mal die Kraft des Gebetes und was dann Gott danach bewirkt. Petrus wurde trotz dieser Wachen durch einen Engel freigemacht. Denken wir an das Ereignis der blutflüssigen Frau. Irgendwie hat es sich bei dieser Frau rumgesprochen, dass Jesus eine Kraft besitzt. Und sie musste eigentlich nur noch den Rocksaum von Jesus erwischen, um seine Kraft zu bekommen. Denn Jesus spürte ja, als die Frau seinen Rocksaum berührte, dass Kraft von ihm wegging. Also es ist auch von dieser Kraft zu spüren. Und dann denken wir an die vielen Wunder Jesu, die er getan hat. Ich möchte nur 3 als Beispiel nennen, wie er Geister ausgetrieben hat, die in einem Besessenen drin waren. Wie er Kranke geheilt hat. Denken wir an den Kranken, der am Teich Bethesda war zum Beispiel. Oder er hat Menschen was gegeben, zum Beispiel die Speisung der 5000, wo aus wenig dann viel wurde. Und dann habe ich heute früh ein Gespräch gehabt mit dem Peter Späte, der mir erzählt hatte, dass in Walnüssen eine unwahrscheinliche Energie drin ist. Also auch in der Nahrung ist viel Energie, die wir zu uns nehmen können. Wir sehen also, dass sowohl in der Natur als auch in der Bibel viel über die Kraft Gottes berichtet wird, die wir erkennen und spüren dürfen. Und ich möchte ein bisschen auflockern und mit euch das Lied 102 singen, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. 102.
Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie schwingen sich auf wie ein Vogel, leicht und getragen vom Wind. Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Resignieren und nicht mehr weitergehen, kannst du nur noch Krisen und Schwierigkeiten sehen. Hast du keinen Mut mehr und fehlt dir jede Kraft? Glaube fest, dass Gott es mit dir schafft. Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie schwingen sich auf wie ein Vogel, leicht und getragen vom Wind. Schöpfen neue Kraft. Hast du keine Freude und keine Hoffnung mehr? Fühlst du dich zerschlagen, bist du erschöpft und leer? Gott ist immer bei dir und lässt dich nicht allein. Er wird dir ein starker Helfer sein. Schöpfen neue Kraft, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie schwingen sich auf wie ein Vogel, leicht und getragen vom Wind. Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Auf dich selber, sieh vielmehr auf den Herrn. Du wirst es nicht schaffen, doch er ist hier nicht fern. Schwache will er stärken, den Müden gibt er Kraft. Sieh doch, wie er neues Leben schafft. Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie schwingen sich auf wie ein Vogel, leicht und getragen vom Wind. Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft.
Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Frage ist, wofür verbrauchen wir die Kraft, die Gott uns schenkt? Tag für Tag. Ich habe drei Bereiche herauskristallisiert, die unsere Kraft verbrauchen oder verschlingen. Das ist natürlich der Alltag mit seinen Anforderungen. Beruf, Kindererziehung, Haushalt, Gartenarbeit, die brauchen jede Menge körperliche und geistige Kraft. Geht es also auch so, dass ihr am Ende jeden Tages müde und erschöpft seid und ihr euch fragt, wie soll ich das morgen schaffen, die Arbeit, die anstehende oder die restliche Woche? Dann, was ich festgestellt habe, Veränderungsprozesse. Persönliche Veränderungsprozesse verschlingen jede Menge Kraft. Die Schrift nennt das Buße tun, umkehren. Na gut, vielleicht sagen wir Buße habe ich vor 23 Jahren getan, ja, oder vor 22. So einfach ist es nicht. Ja. Ein ständiges Umdenken erwartet Gott von uns. Wir kommen nicht zum Spaß zusammen. Also, seine Freude machen das Zusammenkommen, aber wir kommen auch zusammen, um voneinander zu lernen, ja, Vorbilder zu sein, aus der Schrift zu lernen. Und dann heißt es für uns, wir gehen nach Hause und lassen alles beim Alten. Wir bleiben die alten Menschen. Nein, wir sind aufgefordert, uns zu verändern. Und dieser Prozess, und das kennt ihr aus eigener Erfahrung, der verschlingt sehr viel Kraft. Buße bedeutet oder Umkehr bedeutet, sich völlig neu orientieren. Vielleicht liebgewonnene Gewohnheiten für immer sausen lassen. Wer schon mal seinen Beruf wechseln musste, aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Gründen, der kann sich ungefähr vorstellen, wie viel Zeit, Energie, Kraft das kostet, einen neuen Beruf zu erlernen. Und so ungefähr geht es uns auch persönlich, wenn wir aufgefordert sind, die alten Muster abzulegen, die Gewohnheiten zu lassen. Ja, wenn wir uns neu orientieren müssen, plötzlich erkennen wir was in der Schrift und jetzt fängt es an zu arbeiten in uns. Ja. Wir sind gefordert, also mir geht es zumindest so. Ja. Und wenn ich dann an den Apostel Paulus denke, der auch im Römerbrief sagt, ich elender und armer Mensch. Ja. Also er, dieser Hilfeschrei, der ist in mir, je länger ich im Glauben bin, umso lauter wird der. Ja. Weil ich einfach merke, ich muss mich ändern. Ich kann nicht so bleiben, wie ich bin. Und der Heilige Geist, der in uns wohnt, der ist diese Kraft. Ja. Und diese Kraft bewirkt diese Veränderung, aber es ist kein Automatismus, sondern wir selber müssen lernen, loszulassen. Und das kostet Kraft, Brüder. Als drittes Feld habe ich die Gemeindearbeit herauskristallisiert. Ich habe getauscht, Emma, du kannst den Punkt schon hin tun. Ich hatte die Freiheit, die Punkte zu tauschen, deswegen passt es nicht von der Reihenfolge. Die Gemeindearbeit verschlingt jede Menge Kraft. Wer die Arbeit ernst nimmt in der Gemeinde, wird feststellen, dass das nicht ohne Kraft geht. Ja. Wir bereiten vielleicht Dienste vor für Sonntag, das Herrnmahl, das Gemeinschaftsessen, die Bibelstunde, wir putzen das Gemeindehaus, wir führen seelsorgerliche Gespräche und so weiter. Sehr viel Kraft kosten auch belastende Situationen, die Erfahrung habe ich gemacht. Ich habe vielleicht einen Konflikt verursacht und das geht schneller, als man denkt. Einen Konflikt verursacht und jetzt muss ich die Kraft finden und um Vergebung bitten. Muss die Kraft finden, ein klärendes Gespräch zu führen. Dann ist da noch dieser ständige Kampf gegen die Versuchungen und die Sünde, die kosten richtig Kraft. Wenn wir nicht aufgeben wollen, ja, wie es im Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 heißt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ja. Und ich glaube, wenn wir den Kampf ernst nehmen, dann merken wir das. Dann merken wir das jeden Tag, dass das Kraft kostet. Und dann kommt ein Thema, das ist etwas, was mich wahnsinnig Kraft kostet in der Gemeinde. Soll ich sagen, welches das ist? Vielleicht geht es euch anders, aber mir geht es so. Mit der Agape-Liebe zu lieben. Mit dieser Agape-Liebe zu lieben. Weil die göttliche Liebe ist uns nicht angeboren. Das ist nicht die natürliche Liebe. Sich diese göttliche Liebe anzueignen, kostet richtig Kraft. Das ist Anstrengung. Wir müssen uns überwinden, weil wir es eigentlich nicht wollen. Es widerstrebt uns. Wir wollen nicht als natürliche Menschen mit der göttlichen Liebe den anderen lieben. Wir können nicht, wie Jesus sagen, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Oder gibt es unter euch jemanden, der das sagen kann? Also ich kann es nicht sagen. Für Jesus war das selbstverständlich. Jesus hat gesagt, meine Nahrung ist die. Also es war für ihn das tägliche Brot, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. Für mich ist das richtig Arbeit. Ich muss mir das erkämpfen. Ja, vielleicht gibt es manche, die tun sich da leichter, aber mir fällt es schwer. Lass uns zum nächsten Punkt gehen. Das ist einfach mein Einblick, dass wir ein Gefühl kriegen, was braucht Kraft in der Praxis. Ja? Wofür verwenden wir unsere Kraft? Und jetzt der eigentliche Punkt, warum kommt es immer wieder zu Problemen? Warum reicht die Kraft nicht. Ja, der Elmer hat die Quelle der Kraft aufgezeigt. Gott verfügt über unendliche Kraftreserven. Er kann uns Kraft liefern, so viel wir brauchen. Gott hält diese Schöpfung, dieses Universum am Laufen, Tag für Tag. Gott verfügt über die Kraft. Er ist die Kraft. Wir haben oft Probleme dann damit. Und die Frage ist, woran liegt das? Ja? Eins ist sicher, Gott möchte seinen Kindern ein kraftvolles Leben ermöglichen. Wir haben dieses Lied gerade gesungen, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Das stammt aus Jesaja Kapitel 40 und ich möchte den Vers vorlesen, weil mir dieser Vers selber so viel Mut gibt. Da sagt der Herr zum Propheten Jesaja, also er lässt das seinem Volk ausrichten: Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Und Jesus drückt es in einem Satz so aus: Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Wer einfach meine Quelle erlebt hat in der Praxis, der weiß, die Quelle hört nie auf zu strömen. Es liegt nicht an der Quelle. Ja? Die Quelle gibt und gibt und gibt. Ja, das ist genügend da, ausreichend für alle Menschen. Es liegt an uns oft. Ja? Die Realität sieht anders aus. Wir scheitern häufig. Die Frage ist, woran liegt das? Was könnten die Ursachen für ein kraftloses Leben sein oder für Probleme? Es gibt sicherlich viele Gründe. Ja. Man kann da, wenn man forscht oder sucht, kann man sicherlich mehr finden. Ich möchte nicht behaupten, dass die Aufzählung vollständig ist, die jetzt kommt. Ja. Aber es sind zumindest Anhaltspunkte, wo wir vielleicht persönlich nachgraben können, nachforschen können in unserem Leben. Wir scheitern häufig, weil wir uns vielleicht der folgenden Tatsachen, die jetzt kommen, nicht bewusst sind, weil wir sie ignorieren oder einfach nicht wahrnehmen. Ja. Der erste Punkt ist der, den ich herausgefunden habe: Wir Menschen irren häufig. Als Menschen sind wir anfällig, wir irren. Und Jesus sagt es zu den Pharisäern: Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Es waren Menschen, die hatten die Schrift gekannt. Es waren keine Anfänger. Aber er muss ihnen sagen, ihr irrt. Ihr kennt weder Gott noch die Kraft. Also weder die Schriften Gottes noch die Kraft Gottes. Matthäus 22, 29. Sind wir anders? Wir haben einfach viele Vorstellungen in uns, viele eigene Vorstellungen, Wünsche, die nichts mit der Realität zu tun haben. Ich meine die Realität Gottes. Die nicht seinem Willen entsprechen. Unsere Selbsteinschätzung entspricht häufig nicht der Einschätzung Gottes. Und ich erinnere in dem Zusammenhang Jesaja 55. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Den zweiten Punkt oder die zweite Tatsache, die ich ausfindig gemacht habe, ist die, dass es starke und schwache Menschen gibt. Das ist eine Tatsache. Keiner ist gleich stark. Gott hat beides gemacht. So wie es im menschlichen Körper auch starke und schwache Körperteile gibt, so gibt es auch Menschen, die mehr oder weniger leisten können oder tragen können. Und das müssen wir einfach akzeptieren. Es bringt nichts, dagegen anzukämpfen. Das wäre nur Verschwendung. Aber, und das ist jetzt wichtig, schwache Menschen sind nichts Schlechtes. Sie haben ihre von Gott gewollte Aufgabe und Berechtigung in der Gemeinde. Warum? Gott gibt beides. Gott gibt die Starken und die Schwachen, damit die Starken lernen, auf die Schwachen Rücksicht zu nehmen und die Schwachen die Starken brauchen. Römer 15, Vers 1 lesen. Dadurch, was passiert dadurch? Dadurch wird die Gemeinschaft gefördert. Die dritte Tatsache, die ich festgestellt habe, die hinderlich sein kann an der Kraftentfaltung, ist die, dass wir selbst das Hindernis darstellen an der Kraftentfaltung. Gott stellt seine Kraft zur Verfügung, aber wir verhindern es oft, weil wir kein oder ein schwaches Vertrauen haben zu Gott. Wie oft hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, glaubt ihr immer noch nicht? Wie steht es um euer Vertrauen? Wieso vertraut ihr mir nicht? Diese Frage musste Jesus seinen Jüngern öfter stellen. Oder wir verhindern die Kraftentfaltung, weil wir ein unreines Leben führen, weil wir zu viel weltliche Einflüsse zulassen in unserem Leben. Oder weil wir bewusst oder unbewusst Gott trotzen, im Widerstand leisten. In dem Zusammenhang will ich einfach Unwilligkeit erwähnen. Wir sind manchmal unwillig, etwas zu tun. Es passt uns nicht. Wir ärgern uns. Wir ärgern uns, dass uns ein Bruder, eine Schwester eine Aufgabe gibt, die uns nicht passt, zum Beispiel. Dann verhindern wir, dass Gottes Kraft fließen kann, weil wir das Hindernis sind. Oder wir sind auf Distanz gegangen zu unserem Gott. Wir haben wenig Gemeinschaft mit ihm und mit den Geschwistern oder haben vergessen, auf Jesus zu schauen, auf den Anfänger und den Vollender des Glaubens, der uns Vorbild sein soll. Oder, das ist auch, kann auch eine Ursache sein, wir verschwenden einfach unsere Kraft in Nebensächlichkeiten, in Zerstreuungen, ja. In Zerstreuungen, so wie eine Linse. Ja. Es gibt Sammellinsen und Streulinsen. Ja. Die Sammellinse, die bündelt das Licht, das einfällt auf einen Punkt, und die Streulinse macht das Gegenteil. Ja. So ist Zerstreuung. Wir verstreuen oft unsere Kraft in Nebensächlichkeiten, oft unbewusst. Ich habe viele solcher Punkte gefunden in meinem Leben. Ja, es gibt viele Ursachen, wir könnten darüber noch viel sagen. Ich möchte aber weitergehen. Ich möchte uns Mut machen, es nicht dabei zu lassen, sondern ich möchte beginnen, Lösungsansätze anzuschauen mit euch. Mögliche Lösungsansätze, bitte, mögliche. Das heißt nicht, dass das bei euch funktionieren muss. Ja, das sind Dinge, die ich und der Elmar rausgearbeitet haben und die uns vielleicht helfen können. Die sollen einfach Impulse liefern für uns zum Nachdenken. Die Frage, es gibt sowas wie eine Strategie im Umgang mit der Kraft. Können wir sowas finden, um es gleich vorwegzunehmen? Nein, wir können euch keine Patentlösung anbieten. Kein Rezept, keine Standardlösung. Das existiert allein deswegen schon nicht, weil wir alle Individuen sind. Wir sind alle unterschiedlich. Und Gott hat mit jedem von uns unterschiedliche Pläne und jeder ist einfach anders gebaut. Es gibt keine Kraft auf Knopfdruck, ja, wo wir hingehen, ein Gebet sprechen und dann kommt die Kraft. Jedoch können wir jetzt, ich und Elmar, euch mit Lebenserfahrung dienen. Ich nenne es mal Best Practice, das heißt das, was sich bewährt hat, auf Englisch, und biblische Prinzipien, ja, die uns helfen können. Elmar, bitte.
Bei mir hat es am meisten geholfen, sich fallen lassen. Das bedeutet, dass wir unsere Vorstellung, wie wir unser Leben gestalten oder Lebensereignisse in den Griff zu bekommen, dass wir sie aufgeben. Gerade in Situationen, die uns stark zusetzen. Wenn wir hören zum Beispiel, dass sich der Gesundheitszustand eines uns bekannten Menschen, vielleicht auch Familienangehörigen, verschlechtert hat. Was zieht uns das runter? Oder wenn wir uns Gedanken um unser Leben machen, ich denke jetzt an die Altersvorsorge. Sich fallen lassen bedeutet, die Regie über unser Leben Gott zu überlassen. Dann kann auch er die Steuerung übernehmen. Ich möchte da zum Beispiel Paulus nennen. Wie wir wissen, hatte er einen Pfahl im Fleisch, den er gerne loshaben wollte, und Gott öfters gebeten hat, dass er ihn wegnimmt. Aber Gott hat gesagt, nein, lass an meiner Kraft genügen. Und Paulus war einsichtig und drehte den Spieß um. Er rühmt sich durch die Kraft Gottes. Dazu gehört auch, werfet all eure Sorgen auf ihn. Das heißt wirklich, wir können den ganzen Ballast, den wir haben, wirklich wegwerfen. Das ist eine so tolle Zusage, die Gott uns gibt. Beugt euch unter die Kraft Gottes. Denn Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Keith hatte das bei der Vorstellung schon erwähnt, dass ein Arbeitgeber die Kraft oder die Gaben seiner Mitarbeiter kennenlernen müsste und dass er sie entsprechend ihren Gaben einsetzen muss. Aber auch wir sind aufgefordert, unsere Gaben einschätzen zu lernen. Dass wir unsere Talente und unsere Stärken uns mal bewusst machen. Dass wir innehalten und feststellen, was wir tun können, was unsere Kräfte sind. Und oft ist es hilfreich, wenn wir mit Freunden oder Geschwistern darüber reden. Aber leider machen wir das meistens nicht, weil unsere Gedanken, Beurteilungsvermögen mehr vertrauen. Ein jeder diene mit der Gabe, die er von Gott bekommen hat. Also es ist eine Aufforderung, dass wir die Gaben kennenlernen sollen. Diene mit dem, was du gerne machst. Dann dürfen wir uns trauen, in seelischer Not Gott anzurufen. Denken wir nur an Jona. Erst als er im Bauch des Fisches zu Gott gefleht hat, bitte befreie mich, dann hat es auch Gott getan. Jona musste erst einsichtig werden. Und wir dürfen so handeln. Ein weiterer Punkt ist, Gott kennt unser Leben. Machen wir uns das bewusst. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott jedes Ereignis in unserem Leben kennt. Ja, sogar so gut, dass er weiß, wie viele Haare auf dem Kopf sind. Wenn man sich das mal vorstellt, wenn wir da anfangen wollten zu zählen, wir würden es nicht schaffen, aber Gott weiß es von jedem. Das ist wahnsinnig. Also von unserem Vorstellungsvermögen her nicht nachvollziehbar. Und darauf vertrauen, weil er eben alles weiß, dass er einen Plan mit uns hat. Wir haben das auch schon von Andreas gehört und vom Carsten. Irgendwo habe ich immer wieder dazwischen gehört, dass Gott einen Plan mit ihnen hatte. Und ich glaube, das hat er mit jedem von uns. Wir müssen eben das darauf vertrauen und akzeptieren. Und jetzt möchte ich leider auch nochmal was aufgreifen, was der Andreas schon erwähnt hat, den Josef im Alten Testament. Wir können es uns gar nicht vorstellen, was in dem vorgegangen sein muss. Es wird gar nicht so richtig erwähnt in der Schrift. Als diese Frau des Potiphars ihm die Kleidung weggenommen hat und dann diese Lüge verbreitet hat. Ich frage mich heute immer noch, hat denn der Potiphar den Josef nicht auch mal gefragt, wieso konntest du das tun? Und dann konnte Josef gar keine Stellung nehmen dazu. Er wurde einfach abgewiesen. Wie musste Josef sich da gefühlt haben? Es gibt einige Situationen, wo ich sage, warum passiert das mir? Das ist doch völlig, es trifft nicht auf die Wahrheit und so weiter. Warum muss ich das erleiden? Für viele sind solche oder ähnliche Ereignisse Grund dafür, sich vom Glauben abzusagen. Wer jedoch auf die Führung Gottes in seinem Leben vertraut, behält dadurch die Kraft, in belastenden Situationen durchzustehen. Nehmen wir uns diese Beispiele aus der Schrift als Vorbild. Auch als Josef länger im Gefängnis sein musste, weil der Mundschenk ihn vergessen hat, lesen wir nichts davon, dass er niedergeschlagen war. Er hat es alles erduldet. Dann gibt uns Jesus ein wunderbares Beispiel, wie wir Kraft bekommen bzw. an der Kraft bleiben können. Wir sind Reben und er ist der Weinstock. Und er sagt immer wieder, wir brauchen nichts weiteres zu tun, als an dem Weinstock zu bleiben. Dann geht es uns gut. Und dazu haben wir noch einen wunderbaren Gärtner, der dafür sorgt, dass dem Weinstock gut geht. Das ist nämlich Gott. Ich möchte noch weitere Beispiele aus dem Wort Gottes nennen, wo ich merke, dass da viel Lebenserfahrung und Kraft dahinter steckt. Wenn wir nur den uns sehr bekannten Psalm 27 hernehmen. Was musste da für eine Erfahrung dahinter stecken, dass David sagen konnte, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Welch eine sagenhafte Lebenserfahrung spricht daraus. Dann auch im Hebräerbrief lesen wir, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Also das Wort Gottes, wenn wir lesen, können wir die volle Kraft daraus schöpfen. Auch Paulus gibt uns eine Anweisung, das Wort Gottes ist eine Kraft, die Rettung bringt allen, die daran glauben.
Wieder haltet durch, wir haben es gleich geschafft. Wir sind im Landeanflug. Ich möchte noch drei Punkte ergänzen, die meine persönlichen Kraftquellen die letzten 22 Jahre waren. Die erste Kraftquelle, die Gott mir gezeigt hat, war das persönliche Gebet. Ich habe zuerst beten gelernt im Laufe der Nachfolge. Im Gebet zur Ruhe zu kommen, die Beziehung zu pflegen zu meinem Herrn, zum Vater. Alles ablegen, was ich mit mir herumtrage, was der Elmar auch schon erwähnt hat. Und diese Einladung Jesu anzunehmen. Und liebe Brüder, die gilt nicht nur einmal, die gilt jeden Tag. Matthäus 11, 28, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Wenn Jesus uns die Last abnimmt, und das hat er versprochen, dann haben wir eine Belastung weniger und dann ist die Kraft da, um Dinge zu tun, die wir vorher nicht tun konnten, weil wir die Belastung abgegeben haben. Der zweite Punkt, und da muss ich wirklich eingestehen, da habe ich viele Jahre, habe ich mich einer Illusion hingegeben. Ich habe vieles alleine gemacht in der Gemeinde, vieles. Das ist auch mal angeklungen heute, glaube ich, oder gestern, dass man sich manchmal ärgert, ja, wenn man dient und dient und dient und dient und keiner sieht es und ich bin der Einzige, der dient und irgendwann versinkt man dann im Ärger und im Frust, bis ich gemerkt habe, Moment mal, es gibt ja andere in der Gemeinde, ich bin ja nicht allein. Da gibt es andere, die das vielleicht sogar besser können. Thema Gaben. Ja. Ich habe es genannt, Gemeinschaft schafft Kraft. Ja. Wenn wir es nicht alleine schaffen, die Gemeinde ist ein Team. Wir sind nie alleine. Gott hat uns Brüder und Schwestern zur Seite gestellt. Und es tut den anderen gut, weil ihre Gaben dann auch gefördert werden und ihre Kraft gebraucht wird. Den letzten Punkt, den ich noch anfügen möchte an diese Impulsliste, Das ist der Begriff Hoffnung. Ich habe lange Zeit Hoffnung als irgendwas Hypothetisches verstanden. Hoffnung, ja, das ist sowas nicht Greifbares. Das ist irgendwas, was so in ferner Zukunft liegt, kommt irgendwann. Ich hoffe darauf, dass ich eines Tages beim Herrn bin. Aber was Hoffnung wirklich heißt, das habe ich erst jetzt begriffen, vor kurzem. Also ich hatte so ein Urlaubserlebnis und davon möchte ich euch noch kurz erzählen. Wollt ihr wissen, was mir wirklich Kraft gibt? Wollt ihr es wissen?
Ja, sag's uns.
Ja? Was mich antreibt, ist, ich möchte dort sein, wo Jesus ist. Ich möchte dort sein, wo Jesus ist. Jesus sagt, Johannes 14, Vers 2 und 3, wir machen gerade in Augsburg das Johannesevangelium am Sonntag in der Bibelstunde. Und der Vers war mir frisch in Erinnerung. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sagte Jesus zu seinen Jüngern kurz vor seinem Abschied. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und dann hat dieser Vers im Urlaub etwas ausgelöst und hat es Klick gemacht und ich habe verstanden, was Jesus meint. Und zwar war Folgendes. Wir haben am letzten Urlaubstag mit meiner Familie einen Tauchgang gemacht. Wir waren in Kroatien am Meer und besser gesagt ich und meine beiden Söhne. Also die Silber wollte nicht mittauchen, verständlicherweise. Es ist nicht so jedermanns Sache. So in 10 bis 15 Meter Tiefe mal runtergehen. Ich habe noch nie getaucht, meine Söhne auch nicht. Wir hatten einen guten Tauchlehrer. Der hat uns vorher Unterricht gegeben, alles erklärt. Und dann ging es ran an die Sache. Anziehen, alles anlegen, die Sauerstoffflaschen. Und er hat uns erklärt am Anfang, er holt uns nacheinander runter. Also er fängt mit einem an, bringt ihn runter am Meeresboden, dann kommt der nächste runter, die warten da unten. Nacheinander, es muss funktionieren, weil man muss den Druckausgleich hinbekommen. Also wer taucht, weiß das. Man kann nicht einfach runtertauchen, muss warten, bis der Druckausgleich stattfindet in den Ohren. Und sonst kannst du das Trommelfell zerreißen. Das andere, die Taucherbrille muss dicht sein und so weiter. Also, was war? Meine Söhne waren schon unten am Meeresboden und der Tauchlehrer kam hoch und wollte mich als Letzten holen. Und dann hat überhaupt nichts funktioniert. Wasser lief rein in die Taucherbrille wegen meines Barts. Der Druckausgleich ging nicht. Er hat 3 oder 4 Versuche gemacht, hat nicht funktioniert. Es war einfach frustrierend, ich war kurz vorm Aufgeben. Und dann sagt er eine Sache zu mir, dann schaut er mich an in den Augen und sagt, da unten warten deine Söhne auf dich. Und das hat mich so motiviert, das hat mir so viel Kraft gegeben, diese Energie plötzlich bekommen, den Schub, das einfach nochmal zu versuchen, mit allen Mitteln, auch die Angst zu überwinden. Ich gebe auch zu, ich habe wirklich Angst gehabt, ja, das ist keine einfache Sache, sowas, wenn man es nie gemacht hat. Aber dann das zu spüren, diese Kraft, die dann plötzlich kommt, diese Hoffnung zu haben, dort zu sein, wo die Söhne sind, weil die warten auf einen. Ja? Die sind da unten, warten auf mich. Welche Enttäuschung wäre es gewesen, wenn ich nicht gekommen wäre? Ich denke, das kann man gut nachvollziehen. Und dann hat es Klick gemacht danach. Dann fiel mir dieser Vers ein und ich habe auf einmal begriffen, was Jesus meint. Er wartet auf uns, ist uns das klar? Er wartet auf uns im Himmel. Deswegen habe ich eingangs gesagt, wir sind unterwegs in die Ewigkeit. Und das ist einer der stärksten Motivationsfaktoren für mich, im Glauben weiterzumachen. Der liefert mir die Energie, nicht aufzugeben. Denn wir gehören nicht zu denen, die aufgeben. Gott hat uns berufen, das Ziel zu erreichen. Jeder von uns. Und damit möchte ich es auch gut sein lassen, Elmar, vielleicht den Vers noch zum Schluss. Vorgenommen, diesen Vers auswendig zu lernen, Römer 15, Vers 13. Schreibt Paulus, darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Ich möchte mit euch jetzt noch ein Lied singen, das Lied 374. Im Kreuz ist unsere Kraft verborgen, die ersten drei Strophen. Und danach ist unser Beitrag beendet. Und wer möchte, kann dann noch bleiben und eben Fragen, Anmerkungen, Gedankenaustausch führen.